Der Nummer 1 Punkt, warum Leute chronischen Stress haben, dass sie ihre Aufmerksamkeit auf Dinge richten, die sie nicht beeinflussen können. Wir triggern den Alarmmodus, wir haben Energie, wir wollen jetzt was umsetzen, aber die Energie kann nirgendwo hin. Wir drehen uns im Kreis, wie gegen einen Staudamm.
Und damit herzlich willkommen zu Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höde und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Im Gespräch mit Jakob Drachenberg dreht sich alles um das Thema Stress. Wir sprechen darüber, wie jeder den Umgang mit Stress lernen kann und wie das im Alltag ganz genau aussieht. Wie es sein kann, dass die gleiche Mail im identischen Kontext die eine Person stresst und die andere nicht. Wieso es beim richtigen Umgang mit Stress darauf ankommt, nicht nur Yoga zu machen und zu meditieren, sondern seine eigenen Werte und Glaubenssätze kritisch zu hinterfragen. Wie du aus der Entspannung heraus leistungsfähig sein kannst und dein volles Potenzial entfalten kannst. Und warum Harmonie eine Gefahr für den Umgang mit Stress sein kann. Es lohnt sich dran zu bleiben, denn zum Abschluss erhalten Führungskräfte Tipps, um das volle Potenzial der Mitarbeiter zu entfalten, welche Rahmenbedingungen Unternehmen schaffen können, um ein gesundes Miteinander zu ermöglichen und wieso Wertschätzung der größte Faktor für psychische Gesundheit ist. Warum es so wichtig ist, Leistung von Erfolg zu trennen, um im Alltag nicht mehr gestresst zu sein. Warum auch Jakob jedem nur empfehlen kann, im Alltag ein Rebell zu sein. Du siehst, es sind viele Fragen, wir haben viele Antworten gefunden und jetzt wünsche ich dir mit dem Interview mit Jakob ganz viel Spaß.
Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Ein Hallo aus Berlin. Jakob sitzt mir hier gegenüber. Wir sind noch im Radisson Blue Hotel und wir haben einen schönen Blick, glaube ich, Jakob, oder? Wir gucken auf den Dom.
Ja, ja. Ja, ich habe hier über 10 Jahre gewohnt am Alexanderplatz und für mich, ich habe hier richtig Heimatgefühle gerade in der Gegend.
Ja, sehr schön. Und wir kennen uns ja auch schon seit fast 3 Jahren, also fast wieder ein Heimatgefühl. Kurz zu erklären, warum wir hier bei Radisson Blue sind. Jakob und ich haben gerade 4 Stunden, 4,5 waren sogar fast, einen Workshop gegeben für die HR-Verantwortlichen, Thema Stress. Und da liegt es natürlich nahe, dass Jakob dazukommt und wir das gemeinsam machen. Wir kennen uns von 2016.
Ja.
Du warst Gast eigentlich bei unserem allerersten Workshop hier in Berlin, den wir damals öffentlich durchgeführt haben.
Ja.
Und dann ist uns noch aufgefallen, dass wir einen gemeinsamen Freund haben. Durch was?
Nee, Alisa hat uns vorgestellt. Wir haben im Herbst 2016 haben wir mal telefoniert, weil Alisa meinte...
Ich hatte mit Alisa gesprochen und dann meinte sie, ich soll mit dir mal Kontakt aufnehmen.
Ja, ja,
und dann ist aber herausgestellt, dass wir einen gemeinsamen Kumpel, Freund kennen, den Dirk vom Wasserball.
Ah, ja, 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 geil, geil, geil. Genau. Dirk van Karthoven.
Dirk van Karthoven, ja. Das, Props an Dirk. Vielleicht hört das ja sogar. Dirk, also da viele Grüße an dich. Ja, also mega geiles Setting, ihr müsst euch vorstellen, blauer Himmel, Sonnenschein. Wir gucken auf den Berliner Dom, sitzen hier im Hotel und geben jetzt die zweite Podcast-Folge. Für die, die alle dich nicht kennen, Jakob, ich habe eine klitzekleine Vorstellung für dich.
Mhm.
Jakob Drachenberg ist studierter Psychologe, Stressexperte, Podcaster, Speaker, Start-up-Gründer, Sohn seiner Eltern, Bruder seines Bruders, Freund seiner Freundin und Wasserballspieler.
Ja.
Welche 3 Fakten habe ich vergessen, über dich zu erwähnen?
Ich habe früher meine Zahnspange getragen, 5 Jahre bestimmt, das war krass, aber ich bin jetzt ziemlich dankbar dafür, dass ich gerade Zähne habe. Ich habe mal im Kinderchor gesungen, auch 5 Jahre bestimmt, also so 5., 6., 7., 8., 9. Klasse bestimmt. Dann ist irgendwann Wasserball so groß geworden, das Kinder, oder dann Chor war es ja auch schon, zeitlich nicht mehr passte. Und 3. lustiger Fakt, ich bin 30 Jahre, das finde ich auch irgendwie eine ganz nice Nummer. 30 ist irgendwie ein stabiles Alter so.
Ja, wir sind gleich das Jahrgangsalter, oder? Also 89, ja. Genau, März,
der gute Jahrgang.
Ja, der gute Jahrgang, der zur Wende geführt hat, sag ich immer, dass die Mauer gefallen ist.
Ja.
Eine Frage, die ich in jedem Podcast stellen werde, beziehungsweise stelle, wenn du dir eine Superpower aussuchen könntest, welche wäre es und warum?
Hm. Wenn ich mir eine Superpower aussuchen könnte, dann würde ich wahrscheinlich mir die Superpower suchen, dass ich jede Person auf der ganzen Welt von etwas überzeugen kann. Also, dass ich in einen Raum komme und Leute dann, egal ob jetzt die Elite oder Stars oder ganz normale Leute so, dass ich die von einer Sache überzeugen könnte. Also, dass ich so eine krasse Überzeugungskraft habe, wo Leute nicht mit Druck und Härte und oh, du musst jetzt machen, sondern denen so eine Botschaft weitervermitteln kann, dass sie mitmachen auf einer Mission oder was auch immer. Das wäre so meine, also einfach eine unendliche Überzeugungskraft, nenne ich es mal so.
Dass du quasi das Feuer, was in dir steckt, in anderen eigentlich auch entfachen kannst, durch deine Aussagen, durch deine Thesen.
Okay. Genau, und durch alle Hierarchien, also wirklich so Politiker, Top-Sportler, Top-Manager, so losgelöst von allem, wenn ich wirklich jede Person überzeugen könnte von etwas.
Sehr geil, ja. Gestern waren wir auch schon zusammen in Düsseldorf, also ist ja fast schon eine Beziehung, die wir hier führen, 2 Tage, nur von morgens bis abends unterwegs. Gestern hieß dein Vortrag bzw. Workshop, den du da gegeben hast, Stress dich richtig. Das ist so der Titel, das ist auch so ein bisschen dein Slogan, wie wir uns damals ja auch kennengelernt haben. Der Titel impliziert ja, dass wir uns falsch stressen könnten. Vielleicht willst du was dazu sagen. Das heißt, wir können uns richtig stressen und wir machen vielleicht doch den einen oder anderen Fehler im Umgang mit Stress.
Ja, total. Also man kann ja nur überprüfen, wozu Stress jetzt bei uns individuell führt. Führt Stress dazu, dass ich motiviert bin, dass ich Energie habe, dass ich Fokus habe, dass ich die Ziele erreiche, privat und beruflich, die mich erfüllen und dass ich wirklich das Gefühl habe, yo, ich kann mein volles Potenzial entfalten, ich bringe Leistung und bin trotzdem gesund dabei. Das war hier genau richtig in dem Podcast. Und dann ist Stress ja nur pure Energie. Ja? Unser Stresslevel ist ein Thermostat für Wichtigkeit. Und dann haben wir eigentlich Energie für Sachen, die uns von Bedeutung sind und die wichtig sind. Ja, das ist die berühmte Deadline, die dazu führt, dass wir dann auf einmal das Wichtige vom Unwichtigen trennen können und Zeitstress positiv nutzen, um mal aus dem Arsch zu kommen. So, ne? Oder um sozusagen dann die Dinge auch wirklich abzugeben. Oder ich fliege jetzt gleich nach Zürich, weil ich morgen auf dem Ärztekongress spreche. Und ich erwische einfach meinen Flug, weil es ist jetzt wichtig, da hinzukommen. Ne? Und dann sieht man diesen Stress, der dann dazu nutzt, dass wir die extra Reserve an Energie herausholen. Und dann passiert es aber auch relativ häufig, dass wir Stress die Schuld geben, wenn wir Sachen nicht erreichen. Ich kann mich nicht gesund ernähren, weil ich habe ja so viel Stress. Ich habe keine Zeit für meine Partnerin, für meinen Partner, weil ich habe ja so viel Stress. Ich habe keine Zeit für mich, weil ich habe ja so viel Stress. Und da kommt Stress in so eine Stigmatisierung rein und muss hinhalten für Sachen, für die wir die Verantwortung haben, aber nicht die Verantwortung übernehmen wollen. Und das wirklich zu verstehen, dass Stress weder positiv noch negativ ist, ne, der kann manchmal enorm positiv sein und uns Flügel verleihen, er kann uns aber auch richtig abfacken und uns krank machen. So, ich war zum Beispiel mal im stressbedingten Burnout, 4 Monate mit Anfang 20, wirklich 21 Kilo Übergewicht durch den ganzen Sumpf da durchgegangen in der Burnout-Phase und habe dann gemerkt, wow, das ist irgendwie auch ein Thema, wo wir merken, ey, der kann uns auch krank machen. Er hindert nicht nur uns an Sachen, sondern er kann uns wirklich von innen die Beine wegreißen. Und das ist eigentlich mit dem Thema Stress dich richtig gemeint, auszuwählen, welches Stresslevel tut mir gut, welches Level an Bedeutung und Wichtigkeit tut mir gut und bringt mich mein Ziel näher und bringt mich nach vorne. Und dann sozusagen den Stress, es ist ja eigentlich wie eine Waffe. So, es ist ja wie Feuer. Feuer ist auch nicht positiv oder negativ. Mit Feuer kannst du das Reddison Bull hier abfackeln. Du kannst aber auch Feuer dafür nutzen, die Speisen zu erwärmen und das Kaminfeuer zu entzünden. So, ne? Feuer ist nicht per se gut oder schlecht. Es ist die Frage, wie benutzt du das? Und Stress nicht als Feind zu sehen, sondern ihn wirklich, sag mal, zu mastern, indem du ihn benutzt und so wieder benutzt werden will, dass er zu deinem Vorteil ist. Das ist so impliziert, das Ganze.
Wichtig ist also zu erkennen, dass es ja nicht der Stress ist, der da draußen, der vielleicht negativ auf uns einwirkt, sondern dass es ja eher an uns liegt. Also hatten wir ja heute im Workshop, es finden viele Reize draußen statt, die auf uns einprasseln. Und es liegt an uns, ob wir uns jetzt dadurch stressen lassen oder nicht. Und dort ist ja dieses schöne Beispiel, hatten wir ja eben im Workshop. Es gibt die gleiche Führungskraft, es gibt die gleiche Position, das gleiche Büro, die gleiche To-Do. Und trotzdem kann es sein, dass der eine sich dadurch gestresst fühlt und der andere genau in der gleichen Situation mit allen gleichen Parametern sich nicht gestresst fühlt. Das heißt, es liegt an uns und da muss dieses Umdenken stattfinden, dass wir nicht diese Schuld zu jemandem geben, sondern wir können es lernen. Gibt es was draußen an Techniken, die wir lernen können.
Ja. Genau, und vor allem sind genau die 4 Schritte, die du gerade beschrieben hast. Also global ist der erste Schritt, der Stress ist schuld. Dass ich XY habe als Krankheit oder dass ich irgendwie mein Potenzial nicht entfalte. Dann ist der nächste Schritt ist, es ist nicht der Stress, sondern der Umgang mit dem Stress. Ja, dass wir merken, hey, irgendwie eine E-Mail hat alleine überhaupt keine Energie für die Person, die innerlich gekündigt hat, oder für eine Person, wo der Job halt nicht die höchste Priorität hat, da wird die E-Mail nicht so ein hohes Stresslevel auslösen wie bei der Person, die sich nur über den Job definiert und voll hart gefangen ist im eigenen Perfektionismus und jetzt denkt, oh, krass, wenn ich da jetzt scheitere, das wird so krass, ich werde mich so blamieren, die Leute werden über mich lachen und so mit Angstgedanken reagiert und dann zu verstehen, ah, okay, es ist nicht der Stress, sondern der Umgang mit dem Stress. Und jetzt ist der nächste Switch. Es ist auch nicht der Umgang, sondern mein Umgang. Es kann sein, dass 100 verschiedene Leute 100-fach unterschiedlich mit den gleichen Reizen, Gefühlen, Gedanken, Feedback, Meinungen, News umgehen und dann das wirklich zu ownen, aber nicht aus der Rolle, ah krass, jetzt bin ich ja schuld. Von wegen, Mann, vorher war es doch voll erleichternd zu sagen, ah, irgendwas klappt nicht im Leben, der Stress, der ist schuld. Der globale Stress, die Politik, die Führungskraft, die, was auch immer da noch als sozusagen als Schuld herhalten muss. Und sich den Stiefel anzuziehen, aber nicht aus der Rolle dann, fuck, jetzt bin ich schuld, sondern aus der Rolle, ich übernehme jetzt die Verantwortung dafür, weil nur dann kann ich was ändern. Wenn ich auch wirklich weiß, yo, es sind vielleicht Glaubenssätze oder Erwartungen oder interne Bilder, die ich habe, die, wo ich mich gar nicht anders kenne, die mir von Geburt an mitgegeben wurden, von meinen Eltern, von der Schule. Und dann zu verstehen, sind die eigentlich noch förderlich in der jetzigen Lebensphase? Ne? Und dann ist die weitere Transformation, das ist der vierte auflesende Schritt, ist zu sagen, yo, es ist dein Umgang und diesen Umgang kannst du lernen, trainieren und verbessern. Ja, genau wie die Kompetenz, Englisch zu reden oder Gitarre zu spielen oder in meinem Fall Wasserball zu spielen. Ich bin da nicht im Pool reingehüpft und konnte erste Bundesliga Wasserball spielen. Ich musste erstmal schwimmen lernen. So, aber ich musste die Verantwortung dafür übernehmen, dass ich die Person bin, die sich im Pool bewegt.
Da will ich sofort einhaken, weil du das Beispiel mit Englisch und mit Gitarre und so gebracht hast. Du sagst ja, oder wir sagen, Stress kann man lernen. Warum tun wir uns denn gerade in der heutigen Zeit als Menschen so schwer damit, dieses zu erlernen? Wir haben ja damals, deswegen hake ich ein, du hast ja Englisch gelernt, konnten wir. Du hast Wasserball spielen gelernt, konnten wir. Wir haben Laufen gelernt, Klavier spielen, muss nicht weitermachen. Warum tun wir uns Menschen heutzutage so schwer damit, anzuerkennen, dass wir auch Stress erlernen, also dass wir mit Stress richtig umgehen können, dass wir es erlernen können? Warum? Liegt es an der Gesellschaft? Liegt es an diesen... Ne, dass Stress immer so wichtig ist und die Bedeutung hat? Oder hast du da noch andere Gründe, woran es liegen kann?
Nummer eins ist das interne Bild zu sagen, ich kann meine Stresskompetenz nach vorne bringen, ich kann gesunde Stressbewältigung lernen. Wenn der Groschen schon mal gefallen ist, dann ist eigentlich der größte Schritt getan. Ja, aus dieser erlernten Hilflosigkeit rauszugehen und sich nicht so durchstrudeln zu lassen und sich stressen zu lassen ohne Ende und wie so ein Fähnchen im Wind alles mitzumachen und nicht auf seine eigenen Bedürfnisse, auf seinen eigenen Rhythmus, auf seine eigenen Werte zu gucken. Wenn ich das schon mal habe, ich kann es lernen, ja, dann kann es sein, dass wir nicht damit anfangen, weil wir erschöpft sind. Ja, Stress, Automatismen, Gewohnheiten, Routinen, du redest ja auch oft über Routinen, die sparen halt Energie. Das heißt, die kosten kein Bewusstsein. Das heißt, für das Gehirn ist es erstmal einfacher, Sachen zu machen, die ich schon seit Geburt gemacht habe, weil die Gedankenspur, die neuronale Pfad, den habe ich schon millionenfach gedacht, dass ich perfekt sein muss, dass ich stark sein muss, dass ich beliebt sein muss, dass alles immer schnell und effizient gehen muss. Das sind so die vier Stressverstärker, die wir alle kennen. Und dann Bewusstsein zu kreieren alleine ist, gerade wenn man gestresst ist, ja super schwer, weil es hat ja einen Grund, warum du gestresst bist, sozusagen, ist, und das hat eine Folge, nämlich einen Alltag, der wenig Zeit für dich hat, wenig Zeit für Entspannung, der sehr erschöpfend sein kann, weil Stress, das kostet einfach Energie, der Alarmmodus, mit dem wir unterwegs sind, und das ist so ein bisschen der gordische Knoten, den man durchbrechen kann, mit folgenden Strategien: A, sich Impulse zu geben, wie jetzt gerade hier, ne, beim Workshop, die Mitarbeiter, HR, Radisson Blue, die haben jetzt gesagt, jo, wir wollen jetzt mal 4 Stunden uns das Ding ein bisschen einfach machen, wir holen uns mal Experten rein, wir nehmen mal eine Abkürzung und holen uns mal sozusagen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Wir wollen gar nicht selber rausfinden, wie es funktioniert, sondern wir holen uns Leute rein, die die Lösung haben. Oder ich höre einen Podcast, oder ich mache ein Online-Programm, oder ich gehe auf ein Seminar, oder ich lese ein Buch. Das heißt, wenn du die Lösung schon hättest in deinem Kopf für dein Stressproblem, dann würdest du sie ja schon anwenden. Ja, sozusagen, vielleicht gibt es da draußen noch die eine Perspektive, eine Strategie, und dann erlöse ich jetzt gerade jeden Podcasthörer und jede Podcasthörerin von der krassen Bürde, das jetzt selber rausfinden zu müssen. Die Nummer ist hart anstrengend. Die Nummer ist sozusagen, da ist der Erfolg auch nicht vorprogrammiert.
Ja? Du bist ja auch dahin gekommen, das ist ja oft so, dass man ja oft, das ist ja bei Übergewichtigen so, bei welchen, die dann Burnout haben, die sind ja erst zu diesem Abgrund gekommen
und haben dann aufgrund dessen ja diese Wandlung. Und es muss ja nicht bei jedem Menschen erst bis dorthin kommen, um dann zu lernen, okay, es muss was anderes gehen. Du hast aber auch, glaube ich, noch eine wichtige Sache schon so ein bisschen angedeutet, die ich so wichtig finde. Die Zeit für sich überhaupt zu nehmen, sich mit Stress auseinanderzusetzen. Ja, wenn wir bei dem Workshop von heute sind, die Mitarbeiter hätten ja in diesen 4,5 Stunden, hätten die an ihrem Computer sitzen können und ihre E-Mails beantworten können. To-dos, Calls. Und hätten vielleicht am Montag nicht so einen stressigen Tag, weil sie das, was sie am Freitag liegen gelassen haben, aufarbeiten müssen. Aber die haben gesagt, okay, Stress ist uns wichtig, wir kümmern uns darum, um dann vielleicht in der nächsten Zukunft, in der nächsten Woche bessere Resultate zu erzielen. Aber das hat ja viel mit Glaubenssätze und mit Denkmustern zu tun. Das heißt, wenn du in deiner täglichen Arbeit mit Teilnehmern und Mitarbeitern, ist das auch so ein Punkt, wo du sagst, ich kann gar nicht denen Stress erklären, wie man damit richtig umgeht, wenn ich nicht an diese Werte, an diese Glaubenssätze, an dieses, was unsere Eltern, unsere Lehrer, unsere Freunde so uns eingeprägt haben. Ist das so wo du sagst, der erste Schritt, um das aufzubrechen? Also du hast gesagt, erstmal zu erkennen, dass du Stress lernen kannst, damit richtig umzugehen. Ist dann so der zweite Schritt, erstmal das hier oben zu sortieren? Oder was würdest du sagen, was so die ersten Steps sind, sich damit auseinanderzusetzen?
Ja, na, der erste Step ist erstmal, wenn wir jetzt davon ausgehen, wenn da draußen Stress die Schuld gegeben wird für irgendwelche Themen, dann ist es ja wie so ein Feind. So von wegen, wenn der Stress nicht wäre, dann wäre doch alles richtig geil. So, ne? Und dieses Bild, wenn ich etwas als Feind sehe, ja, dann kann ja keine positive Beziehung zu dem Thema hergestellt werden. Wenn Ernährung mein Feind ist und jedes kleine Zuckerstückchen Angriff auf meine Gesundheit wäre, ja, dann werde ich nicht so locker in meiner Ernährung. Das heißt, überprüf mal deine Beziehung zu deinem Stress. Und was meine ich zu deinem Stress? Am Ende als Thermostat für Wichtigkeit spiegelt dir dein Stress jetzt genau in dem Moment wieder, was dir wichtig ist. Und welche Themen, welche Menschen eine hohe Bedeutung haben. Entweder, weil du glaubst, es ist wichtig und du kriegst von außen eingeredet und du folgst dem einfach blind. Oder dir ist es halt wirklich wichtig. Ja, und du sagst so, nee, es ist mir halt wichtig, dass ich die gute Note in der Uni schreibe oder das Projekt XY abgebe. Aber ja, dann ist doch erstmal die erste Beobachterrolle total schön. Dein Stress ist dein größter Lehrmeister. Er zeigt dir immer, was sozusagen, wo deine Gedanken unterwegs sind, was deine Erwartungen, deine Ansprüche und wo die Konflikte mit der Realität herrschen. Weil nur dann hast du ja negativen Stress, wenn du sozusagen, das ist sozusagen diese Stressfalle, in der wir tappen. Und wenn wir jetzt die Beziehung zu uns zum Thema Stress angucken, dann auch wirklich zu sagen, der Stress hat viele Vorteile. Der kann dich motivieren. Er bringt dich nach vorne. Ja, er führt dazu, dass wir die Bestzeit rennen können. Er führt dazu, dass wir sozusagen auch solche Themen haben wie: Wir gehen in die Sauna, haben Hitzestress für unseren Körper, schocken uns danach mit kalten, mit sozusagen Kälteschock. Das ist richtiger Stress, das ist eine Ausnahmesituation. Aber danach geht's wieder in die Entspannung. Das heißt auch zu wissen, punktueller Stress, ja, einmaliger Stress, wo danach eine Entspannungsphase folgt, ist total gesund, ist total förderlich. Wenn es überhaupt keinen Stress mehr geben würde, hättest du nichts Wichtiges mehr im Leben, nichts mehr von Bedeutung. Und das ist der zweite Schritt zu sagen, wie gucke ich überhaupt auf Stress? Was ist so die Beziehung? Und dann können wir anfangen, uns das Thema zum Freund zu machen, indem wir raus aus der Anti-Haltung kommen, rein in eine Integration. Wir müssen das Thema halt sozusagen ganzheitlich sehen. Der Mensch will immer, oder unser erschöpftes Gehirn will die einfache Lösung. Ja, Stress ist schlecht, Stress macht krank, okay, da habe ich jetzt keinen Stress mehr, fertig, aus, Mickey Maus. So funktioniert aber leider nicht. Es geht um Integration, es geht um das Gefühl, in welchem Rhythmus bist du gerade, was tut dir gut und was tut dir nicht gut. Und das anzuerkennen, dass es ein bisschen komplexer als richtig, falsch, gesund, krank ist, da fängt die Arbeit dann an, weil das kannst du jetzt mit deinem eigenen Leben füllen. Da kannst du jetzt anfangen, deine eigene Stressbewältigung von A bis Z dir anzugucken, wenn du raus aus dem Denkmuster richtig, falsch bist, aus dem Binären, aus der Informatik 1 oder 0.
Das ist ja in fast allen Bereichen so, ne? Ich sage immer das klassische Beispiel aus dem Ernährungsbereich. Es sind ja auch nicht die Lebensmittel in gut und schlecht einzuteilen, sondern eher die Frage, welche Lebensmittel brauchst du in welcher Situation? Wenn du sonntags nur Netflix guckst, auf der Couch liegst, brauchst du andere Lebensmittel, weil du nicht so viel Energie verbrennst, wie wenn du jetzt wie heute wir einen Workshop geben, du gleich noch nach Zürich fliegst, ich flieg wieder nach Köln, brauchen wir ganz andere Lebensmittel heute, ganz andere Zutaten, um wieder unserem Körper diese Energie zuzuführen.
Ja.
Das ist ja nicht nur auf Lebensmittel betrachtet, sondern ja auch das große Thema Entspannung. Ich weiß noch damals, 2016, ich glaube, du hattest da schon immer diesen Satz, so Anspannung braucht Entspannung, diese Wechselwirkung. Das heißt, ich analysiere nicht nur meinen Tag welche Lebensmittel machen jetzt wie, wann Sinn und wann soll ich Sport machen, sondern auch zu überlegen, wann kann ich wo, wie Entspannung einsetzen. Mhm. Ne, weil das ist oft was, was zu kurz kommt, weil wir denken, wir müssen losrennen, wir müssen alles hintereinander abarbeiten und dann können wir uns entspannen. Aber dieses, wie wichtig sind diese Pausen oder diese Entspannung zwischendurch, um mit Stress richtig umzugehen?
Ja, ja. Also wenn man das Größere mal anguckt, was ist denn jetzt eigentlich Anspannung, Entspannung, dann landen wir bei Push and Pull. Ja, sozusagen der Stressmodus ist der Push-Modus, da gehst du nach vorne. Ja, da hast du was Wichtiges zu tun. Da ist dein Gehirn wortwörtlich im Alarmmodus, weil eine Stressreaktion ist ursprünglich dafür gedacht, dein Überleben zu retten. Ja, das heißt, wir haben drei Reaktionen, die wir auf einen Reiz, den wir als wichtig wahrnehmen, als angreifend wahrnehmen. Das ist Nummer eins. Wir checken immer erst ab, können wir das Problem bekämpfen? Oder in der Arbeit, können wir das einfach wegarbeiten? Wenn ja, wenn unsere Ressourcen hoch genug sind, dann machen wir das. Ja, dann lösen wir das Problem mit Kampf, mit Abarbeiten, mit Rausgehen, mit Proaktivität. Nummer zwei, wenn wir merken, wir haben gerade keine Ressourcen, sei es zeitlich, energetisch oder auch im Team sind gerade keine Ressourcen mehr frei, dann probieren wir zu flüchten. Ja, der Steinzeitmensch ist dann früher einfach weggerannt vor dem Säbelzahntiger. Er hat gesagt, ich will mich hier gar nicht weiter mit beschäftigen. Ich kann das Ding nicht niederkämpfen proaktiv. Ich renne einfach weg. Und wenn das auch nicht geht, wenn wir so viel Stress haben, dass wir sagen, die letzte Option ist, ich tue mal so, als wenn ich tot wäre. Ich stelle mich tot, gehe in die Freeze-Haltung und hoffe, dass die Gefahr vorbeigeht. Und daran sieht man jetzt, wenn ich sozusagen über mein stressbedingtes Burnout rede. Ich war 4 Monate lang im Freeze-Modus, im Todstellen-Modus. Mein Gehirn war so voller Stress, hat gesagt, yo, sind ja so genau die drei Phasen, die wir auch im Burnout kennen. Ja, wir sind ja so wütend am Anfang, so, das kann doch nicht sein, ja, ich will raus und das kann ich doch mit Disziplin und Härte alles regeln. Dann sind wir irgendwann so ermüdet vom Kämpfen, ja, vom Kampfmodus, dass wir probieren, mental wegzurennen und irgendwann sind wir so gefangen, weil wir verstanden haben, yo, okay, alles klar, ich liege jetzt hier gerade mit 21 Kilo im Bett, das lässt sich jetzt auch nicht mehr wegdiskutieren und ich bin dann gefreezed und Freeze ist da meistens bei psychischen Krankheiten noch sehr mit Schuld und Scham behaftet, dass wir uns schuldig fühlen, dass wir uns schämen, dass wir krank sind, ja. Körperliche Krankheit ist echt nochmal ein anderes Thema. Das ist ein bisschen einfacher, dass man halt so, ja, ich habe mir das Bein gebrochen, ich kann gerade 4 Monate nicht laufen. Jemand, der psychisch krank ist, der im Burnout ist, ist genau das Gleiche. So, Digga, warum arbeitest du denn nicht? So, es ist doch, hab dich mal nicht so nach dem Motto, würdest du ja zu einer Person, die sich das Bein gebrochen hat, niemals sagen. Ja, man kann sich auch mental das Bein brechen. Und diese drei Phasen zu verstehen, Fight, Flight or Freeze, Kampf, Flucht oder Todstellen und dann den Übertrag zu schaffen. Wenn wir jetzt die beiden Motoren haben und ich sage sozusagen ganz bewusst, und das ist meine Entdeckung von 2019, da haben wir auch privat mal drüber geredet gewesen, wir haben so diesen Stressmotor, das ist der laute Dieselmotor, ja, den können wir anwerfen, der hat unglaublich viel Power, ja, der kann so viel wegrasieren, beruflich und privat, der geht aber mit Drücken, der geht mit Härte, der geht mit fokussiert, eng, nach vorne, ein Ziel, bam, da geht's ab. Das ist der laute Dieselmotor. Das ist der Push-Modus. Wenn wir jetzt mal die Asiatischen und Yin und Yang angucken, dann gibt es genau diese beiden Energien. Push und als Gegenspieler Pull. Stress als Gegenspieler Relax. Anspannung als Gegenspieler Entspannung. Und ich habe aufgehört, darüber nachzudenken, dass für mich der Pull-Modus, die Dinge kommen lassen, der Modus, wenn ich entspanne, der Modus, wenn ich weit denke, wenn ich kreativ bin, wenn ich den täglichen Stress vergesse, ich habe den aufgehört, als Pause zu betiteln, weil ich habe gelernt, in dem Modus zu arbeiten, Vorträge zu geben, Workshops zu geben, auch mich ins Büro zu setzen und die Dinge abzuarbeiten. Mein Glaubenssatz war, dass ich nur Leistung, Energie über Stress generieren kann. Das ist ja furchtbar anstrengend dann, wenn du nur über Stress arbeiten kannst. Ja, dann logisch, dass dein Alltag so erschöpfend ist. Und das mal sich zu erlauben und sich auch zu fragen, was sozusagen, wenn ich eh schon in diesen Pull-Energie reingehe und die Dinge eher kommen lasse und eher sozusagen mit Entspannung, Gelassenheit und Vertrauen arbeite, das ist ja genau diese Energiefrequenz, was hindert mich daran im Alltag? Bin ich selber, weil ich mich eigentlich eher so als kämpfenden, wütenden, zornigen, ganz positiv Macher sehe, der, wenn er eher die Dinge kommen lässt, ein Loser ist, ein Versager? Das war wirklich mein Gedanke. Und ich musste den wirklich durcharbeiten, bei mir auch selber im Coaching, um jetzt gerade Zugriff zu haben auf nicht nur den Stress-Dieselmotor, sondern auch den leisen, surrenden den Elektromotor. Der ist genauso powerful, das wissen wir doch alle. Im Flow, im Vertrauen, in der Gelassenheit, in der Ruhe zu arbeiten mit manchen Themen oder auch sich generell zu bewegen, ist doch voll geil, wenn wir beides können. Und das einmal mit reinzunehmen und sich zu erlauben und da einen Schritt vor dem nächsten zu setzen, hat das größte Potenzial in meinem eigenen privaten Menschsein, Jakob Drachenberg 2019, komplett auf den Kopf gestellt, weil es einfach furchtbar erleichternd ist, nicht alles über Stress und Hektik und Proaktivität machen zu müssen, sondern auch mit Ruhe, Gelassenheit und Vertrauen arbeiten zu können.
Wir sind ja viel im Unternehmenskontext unterwegs, deswegen da so jetzt mal so die Brücke. Weil oft ist es ja so, dass wir einerseits den beruflichen Stress haben, durchs Unternehmen, durch den Vorgesetzten, durch Kollegen oder weil wir uns den selbst machen. Und dann gibt es natürlich den privaten Stress noch. Mhm. Sei es die Partnerin hat Erwartungen an uns, die Familie, die Freunde und, und. Macht es Sinn, dieses irgendwie zu trennen? Also zu sagen, okay, das ist mein beruflicher Stress, hier muss ich das und das machen, das ist mein privater, das ist in Ordnung so, das passt so. Oder sind wir nicht in der heutigen Gesellschaft irgendwie an dem Punkt angekommen, wo wir gar nicht nach beruflich und privat irgendwie trennen? Und wenn wir es lernen, mit Stress umzugehen, dass wir es auch schaffen, an einem Wochenende, an einem Samstag, vielleicht eine E-Mail kurz zu lesen und zu beantworten und nicht so dieses, oh Gott, jetzt musste ich im Urlaub eine Stunde eine Mail, das hat mich so gestresst, sondern eher so im Kopf, es war völlig in Ordnung. Also dieses berufliche, privat, weil ich glaube, das ist ja bei ganz vielen so, den beruflichen Stress will ich nicht mit nach Hause nehmen. Und kann es nicht sein, dass durch dieses Verhalten irgendwie sogar Stress entsteht? Das würde mich mal interessieren, wie du das betrachtest.
Ja, es ist wieder diese Abkürzung, die wir haben wollen. Ne? Von wegen, ich habe hier ein Thema und vielleicht ist ja, wenn ich radikal privat und Beruf trenne, dann bin ich entspannter. Das kann für manche wirklich sein. Für mich ist es nur eine Brückentechnologie. Bei uns ist es aber auch wirklich eine andere Nummer, weil das, wofür wir antreten und was wir machen, gehört uns ja komplett. Ja, das, also ich habe irgendwann aufgehört, Beruf und Privat zu trennen, weil ich bin überall Jakob Drachenberg. Und ich glaube, das ist für Leute in Unternehmen nochmal eine andere Nummer. Das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen, weil ich war noch nirgendwo richtig angestellt. Und da kann es wirklich Sinn ergeben zu sagen, das ist die Arbeit, ja, ich bin jetzt im Privatleben, ich will damit jetzt erstmal nichts zu tun haben und da komme ich dann wieder rein und dann habe ich da wieder neue Energie. Für manche ist es eine Brückentechnologie, dass sie dann sozusagen erstmal wieder Kontrolle zurückerlangen, weil das ist ja der Wunsch dahinter, dass man sagt, yo, ich kann mit meinem eigenen Verhalten dazu führen, dass ich die Dinge wieder ordnen kann. Und beim Stress gibt es jetzt auch zwei Typen. Es gibt den Typen, der hat eine andere Rolle beruflich und der hat auch beruflich anderen Stress, als er zu Hause hat. Ja, aber es passiert relativ häufig, dass wir, wenn wir Harmonie wollen und immer zu allem Ja und Amen sagen und uns nicht trauen, unsere eigenen Bedürfnisse nach vorne zu stellen, dass wir das gleiche Thema beruflich und privat haben. Genau das gleiche, wenn ich denke, alles muss immer schnell und effizient gehen, dann ist das zum Beispiel eine Rolle, die haben wir eher im Beruf, als statt wir jetzt zu unseren Freunden sagen, das eine Kaffee-Meeting, was wir jetzt haben, so, komm mal jetzt auf den Punkt bitte, ich habe jetzt nur noch eine Stunde Zeit, sondern da sehen wir schon, manche Themen sind anders gelagert, manche sind sehr ähnlich und da auch mal zu gucken, welche Rollen nehme ich überhaupt ein, mit welchen Erwartungen kann auch wieder ganz viel Positives auflösen.
Ich würde da kurz weitermachen, weil es soll ja auch so ein bisschen darum gehen, Stress in Unternehmen und. Es gibt ja viele Führungskräfte, die sagen, ich habe 10 Mitarbeiter, 20, 30 Mitarbeiter, die können nicht mit Stress umgehen. Den muss ich jetzt jemanden vorbeischicken, die sollen lernen, mit Stress umzugehen. Aber vielleicht nicht erkennen, dass gerade diese Führungskraft mit ihrem Verhalten diesen Stress verursacht. Frage an dich, da sind wir auch so ein bisschen wieder bei Push und Pull, weil wenn natürlich eine Führungskraft immer den Stress reinbringt, den Druck, kann das natürlich bei Mitarbeitern relativ negativ ankommen. Deswegen Frage an dich, als Unternehmen, als Arbeitgeber betrachtet, welche Möglichkeiten habe ich, dass mein Mitarbeiter sich wohlfühlen kann, dass er seine Leidenschaft, sein Potenzial komplett entfaltet? Wenn du jetzt ein Unternehmen wärst, dir es wünschen könntest oder bist, wie kann ich als Unternehmen die Rahmenbedingungen schaffen, dass mein Mitarbeiter sich komplett wohlfühlt und mit Stress richtig umgehen kann? Hast du da Empfehlungen, Hinweise, Denkweisen?
Ja, einfach mal nachfragen. Also es wird viel zu wenig gefragt, also viele Führungskräfte liefern Antworten auf Fragen, die sie sozusagen, die vielleicht nie gestellt wurden oder die sie stellen sich eine Frage und liefern selber die Antwort oder denken, sie müssten die Antwort wissen als Führungskraft, kann ja auch so ein Anspruch sein, nee, ich muss in den Kopf meiner Mitarbeiter reingucken und ich weiß schon, was der braucht, so, einfach mal nachfragen, war ganz kurz, was brauchst du eigentlich? Nenn mir mal bitte die drei wichtigsten Sachen, damit du dein volles Potenzial entfalten kannst. Ich habe da irgendwie Neues im Podcast gehört, hatte ich da die Frage. Einfach mal nachfragen. Dann werden wahrscheinlich zwei Sachen rauskommen, wo man sagt, okay, das sind so No-Brainer-Themen. Oder so, okay, krass, dir ist es wichtig, dass du erst um 9 Uhr anfängst, weil du morgens immer Sport machst und dann noch zum Yoga gehst und irgendwie geil Zeit für Frühstück nimmst, warum bist du denn um 8 Uhr auf Arbeit? Aber ich dachte, ich muss um 8 Uhr, nee, hat doch niemand gesagt, du bist doch um 8 Uhr hergekommen. So, ne? Alleine solche Sachen mal aufzulösen und da in so eine Feedback-Schleife reinzukommen, gar nicht aus der Haltung, oh, ich weiß irgendwas nicht und ich muss nachfragen, sondern es ist ja auch voll die wertschätzende Rolle, die man einnehmen kann, dass man Interesse zeigt, dass man Mitarbeiter sieht, ja, dass man nicht führt mit so One-Fits-All-Lösungen, dass man so, ah, der eine braucht das, dann wird es dem nächsten auch helfen, sondern das geht nur individuell. Und dann, glaube ich, führt der Weg vom Kennen zum Können oder vom Wissen zur Weiterentwicklung immer mit Aktion und Reflexion. Dinge ausprobieren, danach haben die geklappt oder haben die nicht geklappt. Dinge ausprobieren, haben die geklappt oder nicht geklappt. Und ob die geklappt haben oder nicht, sieht man so ein bisschen an Leistung, aber kann man auch sagen, indem man einfach, oder nachforschen, indem man die Mitarbeiter immer mal fragt.
Da springt ja auch so ein bisschen diese Themen Dankbarkeit und Wertschätzung raus. Ne? Wenn wir sagen, okay, es gibt eine Beziehung zwischen zwei Menschen und wie funktionieren solche Beziehungen? Das funktioniert natürlich über diese Wertschätzung, über diese Dankbarkeit gegenüber dem anderen. Und ich habe oft das Gefühl in der Praxis, dass wenn wir uns die Beziehung zwischen Unternehmen und Arbeitgeber angucken, dass da oft von der einen Seite diese Wertschätzung, Dankbarkeit einfach fehlt. Nicht nur
manchmal
fehlt.
Manchmal von beiden Seiten. Ne?
Manchmal von beiden Seiten, völlig zu Recht. Aber manchmal nicht nur fehlt, sondern es einfach gar nicht sichtbar gemacht wird. Wir waren ja gestern bei einem Unternehmen aus der Pharmabranche, die da einen krassen Tag hingelegt haben.
Damit der krasseste Tag, den ich je erlebt habe als Speaker.
1000 Mitarbeiter, die den ganzen Tag nur Impulse für Mindfulness bekommen. Und ganz am Anfang, und das fand ich eine tolle Geste, haben sie vor dem ganzen Publikum, haben die Mitarbeiter geehrt. Also die haben dann eine Jury beauftragt zu sagen, welcher Mitarbeiter aus welchen Bereichen hat eigentlich im letzten Jahr gute Leistung gebracht. Und das dann auch vor dem ganzen Publikum sozusagen preiszugeben und denen zu würdigen. Und ich hatte dann zuerst gedacht, okay, kann das nicht irgendwie sogar in die falsche Richtung gehen? Und dann ist es so dieser Wettkampf und dieses, oh Gott, jetzt ist der da oben, ich will da. Aber als ich dann so die Mitarbeiter danach gehört habe, sind alle zu diesem Preis hingegangen und haben gesagt, ich habe mich richtig für dich gefreut, weil du hast echt gute Arbeit geleistet. Ist das so ein Punkt, wo du sagst, die Unternehmen müssen da irgendwie mehr raus und diese Wertschätzung auch mal dem Arbeitgeber mal zeigen und sagen, ey, wir sind dankbar, dass du hier arbeitest.
Ja, ja, ja. Also es ist eine spannende Coaching-Frage und auch in den Seminaren, die ich sozusagen für Privatpersonen anbiete, kommt oft genau das von wegen, mir fehlt die Wertschätzung von meiner Führungskraft. Weil ich da mal zurückfrage, ist so, wann hast du denn da mal das letzte Mal Wertschätzung für deine Führungskraft gezeigt? Ja, das habe ich irgendwann aufgehört, weil die kommt ja von der anderen Seite auch nicht. Ja, das ist ja das Denken, was jetzt sozusagen in die Einbahnstraße führt, sondern einfach wieder damit anzufangen. Wertschätzung, dagegen können wir uns nicht wehren. Ja, und das ist immer ein Ping-Pong-Spiel. Und wenn beide dann sozusagen, vielleicht sagt die Führungskraft auf, ja, ich habe irgendwann aufgehört, die Wertschätzung zu geben, ich kriege überhaupt keine Wertschätzung, sondern Führungskraft. Ja, das ist dann wieder, da wird so manisch gesucht nach der Schuldfrage. Ist doch scheißegal, wer Schuld hat. Und ist auch egal, wer Recht hat. Ja, ist doch das so. Ist wirklich egal, weil beide sind in der Einbahnstraße und da fehlt gerade Wertschätzung.
War das Huhn oder das Ei zuerst so nach dem
Motto? Ja, genau, es ist in dem Moment total egal, sondern eine Entscheidung treffen und einfach das nach draußen geben und auch meinen Mitmenschen ermöglichen, was ich selber haben will. So funktioniert halt die Nummer. Ja, wenn ich Gesundheit haben möchte, jetzt gerade als Geschäftsführer von der Drachmec GmbH, dann sollte ich meinen Mitarbeitern Gesundheit ermöglichen. Wenn ich Wertschätzung haben möchte, dann sollte ich Wertschätzung draußen geben. Wenn ich Klarheit haben möchte, sollte ich selber Klarheit nach draußen geben. Und dann auch zu wissen, Wertschätzung ist der Nummer eins Faktor für psychische Gesundheit. Ja, das ist einfach so wichtig, dass wir keine Gratifikationskrisen haben. Das bedeutet, ich tue etwas, bringe was raus und merke, da passiert überhaupt nichts. Ja, da, also wenn der Erfolg ausbleibt und dann die Wertschätzung auch noch ausbleibt, dann fällt man halt in sich zusammen, weil dann fragt sich das Gehirn irgendwann, das lohnt sich hier nicht mehr, die Extrameile zu gehen. Ich gebe keine Energie mehr raus, weil mir fehlt die Wertschätzung. Was jeder Mitarbeiter auch noch machen kann, sich selber Wertschätzung zu geben. Ja, einfach 4 Minuten am Tag, weil ich habe auch mit Dankbarkeitstagebuch angefangen, über 5,5 Jahre. Ich führe mittlerweile Wertschätzungstagebuch. Ja, dass ich das Leben im Allgemeinen und auch mich wertschätze. Dann bin ich weniger abhängig von Wertschätzung von außen. Weil wenn ich mir selber keine Wertschätzung geben würde, wäre ich ja 100% meiner Wertschätzung, die ich bräuchte, angewiesen von anderen Leuten. Was passiert? Ich richte mich danach aus und verrenne mich in meinem eigenen Leben, weil ich Dinge mache, die am meisten Wertschätzung generieren. Das ist vielleicht aber nicht der sauberste Weg für mich als Mensch. Deswegen fängt es wieder an, von innen nach außen. Ja, wenn mir selber Wertschätzung fehlt von anderen Menschen, fang an, dir das selber zu geben und übertreib das. Ist noch kein Mensch an zu übertriebener Wertschätzung gestorben.
Was vielleicht aber auch wichtig ist, und wir kommen so langsam zum Ende, das hattest du heute auch so gesagt, und das war für die Teilnehmer, muss man sagen, glaube ich, für die meisten auch so die Erkenntnis, und vielleicht ändert das ja auch beim Unternehmen das ein oder andere in der Bewertung, dass wir Leistung von Erfolg trennen. Und dass vielleicht Führungskräfte und Unternehmen, die sagen, okay, ich will, dass mein Mitarbeiter das volle Potenzial gibt, zufrieden ist, sich wohlfühlt, dass man nicht den Mitarbeiter immer am Ergebnis irgendwie bewertet, sondern eher so schaut, hat der vielleicht alles gegeben und gab es externe Einflussfaktoren, die dann das Ergebnis geschmälert hat. Es hört sich so einfach an, aber wie hast du da Erfahrung in der Praxis so? Ist es so einfach oder würdest du sagen, okay, da würde ich noch die ein oder andere Sache empfehlen?
Ja, na, es wird wie alles im Leben. Es wird einfach, aber es wird nie den Punkt geben, wo es von Anfang an einfach wird, sondern einfach mal den Prozess zu starten, sich mal ins Bewusstsein zu rufen, dass es halt eine harte Lücke gibt zwischen Leistung und Ergebnis. Meine Leistung ist mein eigenes Verhalten. Das kann ich fast immer bestimmen, ja, wie ich mich verhalte. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, diese Podcast-Folge hier, dann ist unsere Leistung gerade, was wir hier reinsprechen. Wir können uns vorbereiten, wir können hier das Setting geil machen, wir können direkt die Energie von dem Workshop mitnehmen und können wirklich sagen, yo, das war die bestmögliche Leistung, die wir hier bringen. Das Ergebnis wird ja jetzt abhängig sein von jedem Podcast-Hörer, von jeder Podcast-Hörerin, was jetzt die Bewertung von unserer Leistung ist. Erst durch die externe Bewertung wird unsere Leistung zum Ergebnis. Das heißt, beim Ergebnis bin ich raus, weil es kann sein, dass hier jemand jetzt nicht mehr zugehört hat, weil er sagt, was wollen die beiden Quatschköpfe denn da? Das ist überhaupt nicht mein Thema, ich habe da auch keinen Bock drauf, ich habe mich verklickt, scheiß Ergebnis. Oder da ist jemand dabei, der, wenn man jetzt dran geblieben ist, dann wird man das ja hoffentlich geil finden, ansonsten bitte jetzt ausschalten spätestens. Das ist immer für mich so ein Ding, wie lange ich auch dann auch die Podcast-Folgen höre. Dann wird das Ergebnis von der Meinung von dem jetzigen Podcast-Hörer und der Podcast-Hörerin, dann unsere Leistung wird zum Ergebnis. Und der Nummer eins Punkt, warum Leute chronischen Stress haben, dass sie ihre Aufmerksamkeit auf Dinge richten, die sie nicht beeinflussen können. Wir triggern den Alarmmodus, wir haben Energie, wir wollen jetzt was umsetzen, aber die Energie kann nirgendwo hin. Wir drehen uns im Kreis, wie gegen einen Staudamm. Und es gibt auch das schöne Gelassenheitsgebot von den Reinhold Niebuhr, der hat das nämlich super gut zusammengefasst. Und der hat gesagt, die Gelassenheit zu haben, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann, den Mut zu haben, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und ich habe damals den Satz in Sozialpsychologie gehört, im dritten Semester, und ich bin beinahe hinten rumgekippt vom Stuhl. Hätte mir damals einmal gesagt, dass ich ein paar Jahre später den Satz bei jedem Workshop sage, hätte ich dich auch für blöd erklärt. Aber der ist einfach krass, der Satz. So, und das mal auch zu gucken, worauf richte ich meine Aufmerksamkeit, worüber denke ich nach? Und jetzt gibt's ja die bittere Pille, die man dazu schlucken muss, nämlich wir nehmen das Thema Gesundheit. Ergebnis, also Gesundheit als Ergebnis. Kannst du deine Gesundheit zu 100% kontrollieren? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Keiner sucht sich aus, krank zu werden, körperlich und psychisch. So, das heißt, es gibt eine Lücke zwischen meinem gesundheitsförderlichen Verhalten und Denken. Ja, ist ja nicht nur das Verhalten, sondern auch wirklich gesundes Denken. Und ob ich wirklich gesund oder krank bin am Ende. Und das zu verstehen, wenn ich an meiner Gesundheit anhafte, habe ich so eine Anspannung und habe so viel Energie, die dadurch sozusagen getriggert wird, dass ich öfter krank werde, weil ich an meinem Ergebnis anhafte und sozusagen ja nie entspannt kann, weil ich das Gefühl habe, oh, ich denke gerade nicht über meine Gesundheit nach. Ja, nicht, dass ich jetzt krank werde. Das ist auch dieses Westliche so, einfach über die Dinge mal voll viel nachdenken, und voll viel nachdenken wird schon voll für Erfolg bringen. Vielleicht ist ja das Ding, mal weniger nachzudenken, mal weniger Aufmerksamkeit, weniger Bedeutung, weniger Wichtigkeit, dann wird das Ergebnis vielleicht geiler. Und das ist ja eine Nummer, die kann man verstehen, aber die ersten Schritte, das zu leben, das ist ja, hat ja so eine Art spirituellen Touch, sag ich mal. Dinge loszulassen und sie werden besser. Das ist eine Logik, die lernen wir nicht in der Schule.
Meine abschließende Frage in dem Podcast, die ich dir stellen möchte, ist, wenn du dir jetzt vorstellst, du hättest die Möglichkeit, mit deinem früheren Ich zu sprechen. Du bist jetzt 30, sagen wir mal, mit deinem 24-, 25-jährigen oder auch 20-jährigen Ich, also wir gehen mal zurück. Welche Learnings hast du jetzt in dieser Zeit mitgenommen, die du gerne jetzt deinem früheren Ich gerne mitgegeben hättest? Also welche Learnings haben dich in den letzten Jahren so geprägt, dass du sagst, hätte ich das damals gewusst, hätte ich mir vieles erspart, ersparen hätte können?
Ja.
Ist es noch richtig?
Ja. Erste Learning, Gedanken sind keine Fakten. Ich habe halt wirklich über 20 Jahre gedacht, Gedanken sind Fakten. Ich dachte, alles, was in meinem Kopf kommt, weil es ein Gedanke ist, ist es so präsent und so verfügbar, dass es jetzt war. Alleine Angst aufzulösen, dass Angst nur eine Hypothese über die Zukunft ist und dein Körper eine Reaktion vollführt, weil er kann das nicht unterscheiden. Dass unsere Vorstellungskraft so krass mächtig ist, dass unser Gehirn wirklich denkt und in Überlebenskampf schaltet aufgrund von Gedanken. Krasses Ding. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, das ganze Thema, was ich gerade schon angesprochen habe, was ich im letzten Jahr wirklich vollends für mich mal verstanden habe und auch wirklich leben konnte, nämlich, dass wir zwei Motoren haben, den Stressmotor und den Relaxmotor, also Push und Pull, und dass man auch über Pull-Modus arbeiten kann. Krasses Ding. Ja, im Leistungssport ist so ein bisschen den Dingern noch mehr anstrengend, ist noch mehr Erfolg. Würde ich komplett in Frage stellen. Und dann das dritte Thema, was ich sehr, sehr spannend finde, wirklich immer über das Ziel hinter dem Ziel nachzudenken. Wenn ich jetzt das Ziel habe, viel Geld zu verdienen, ja, das kann mein Gehirn, oder Berufserfolg, das ist total, das findet mein Gehirn überhaupt nicht spannend, weil es nicht versteht, warum ich das machen sollte. Aber wenn ich dahinter gucke, was ist das Ziel hinter Berufserfolg? Ja, das ist zum Beispiel Leidenschaft leben zu können für mich. Ja, dass ich mein Potenzial entfalten kann, dass ich maximal vielen Menschen Mehrwert bieten kann, dass ich was hinterlasse, dass ich sozusagen auch jetzt gerade, wir haben jetzt gerade den Drachen mit GmbH, insgesamt 8 Mitarbeiter, das auch bedeutet, Sicherheit und sozusagen Gehälter überweisen zu können, dass jemand seine Miete bezahlen kann und ein cooles Leben hat. So, das spielt für mich eine Rolle. Oder auch das ganze Thema Berufserfolg finde ich auch ganz spannend, mein Potenzial zu entfalten, also wirklich kognitiv vor Herausforderungen zu stehen, die zu lösen und dann so ein bisschen die Spaß an der Challenge, das ist bei mir total das Prozessziel geworden, dass ich auf dem Weg halt eine Menge Spaß haben will und es liebe, wenn ich mein Gehirn benutze. So, und das sind ganz andere Themen, die kann ich fassen. Ja, und dass ich mich frage, was ist das Ziel hinter dem Ziel und um welches Gefühl geht's eigentlich? Und dann als Bonuspunkt noch anfangen, dieses Gefühl wirklich schon zu leben, weil wir nicht davon abhängig sind, ob wir jetzt krass beruflich erfolgreich sind oder jetzt eine Menge Geld haben oder nicht. Es gibt immer noch irgendwas, wo wir genau dieses Gefühl unabhängig von Wenn-Dann-Bedingungen schon zulassen können. Ja, und anfangen, jeden Tag genau dieses Gefühl, wenn es jetzt zum Beispiel Begeisterung bei mir ist oder Potenzialentfaltung, mich zu fragen, wo kann ich jetzt schon in mein Leben integrieren? Dass ich nicht so ein Leben lebe im Wartezimmer, wo ich darauf warte, dass der Arzt reinkommt und mich aufruft und sage, Herr Drachenberg, Sie können jetzt endlich leben. Endlich, Sie haben es geschafft. Ab geht's mit dem geilen Leben. Sondern ich fange damit einfach jetzt schon an.
So nach dem Motto, jetzt bist du 60, jetzt hast du die Rente und jetzt darfst du leben. Das ist ja... Ich glaube, das ist schon so ein bisschen überholt. Ich glaube, da sind wir schon so weit zu sagen, wir warten nicht, bis wir 60 sind, zumindest unsere Generation, sondern wir leben es jetzt. Und ich glaube, da als Abschluss, das hatten wir heute ja auch im Workshop, act like a rebel, also jedes Mal versuchen dieses, wie schaffe ich etwas mit Spaß zu verbinden? Also wenn Stress erstmal vielleicht für mich ganz negativ ist, wie schaffe ich es denn mit positiven Fakten irgendwie aufzuladen und wie kann ich mich damit beschäftigen, Freunde dazu holen oder, dass es mir einfach Spaß macht und auch, und das glaube ich auch ganz wichtig, einfach mal auszubrechen. Einfach mal wild zu sein und zu sagen, einen Tag, ich gib's mir heute so, nach dem Motto. Ja. Ne? Und jetzt nicht volle Möse, aber dass man ab und zu ausbricht.
Ganz kurz zu dem Rebellischen finde ich mich mega geil beim Thema Stress auch, wie so ein Rebell zu agieren. Und es bedeutet für mich, auch nicht jeden Scheiß mitzumachen, den die Masse der Gesellschaft macht. Also es gibt sowas wie Normopathie. Ja, das ist nur, wir gucken uns dann draußen um und denken so, oh, das machen irgendwie 9 von 10 Leuten, das meint, muss irgendwie normal sein. Normal ist aber nicht immer gesund. So, und das mal mitzunehmen, gerade beim Thema Stress, sich mal die Eltern anzugucken, die Mitmenschen anzugucken, die Kollegen anzugucken, was im Fernsehen darüber erzählt wird. Im Bundestag sind neulich 2 Leute erschöpft zusammengebrochen wegen einer Plenarsitzung, weil die da drin nicht trinken dürfen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir werden von einem Bundestag geleitet, der bei den wichtigsten Entscheidungen, die Republik
keine Flüssigkeit
nicht trinken dürfen. Was ist denn? Das ist ja so überholt, das ist so absurd. Oder bei den Koalitionsverhandlungen vor 1,5 Jahren bei Jamaika sind die Leute mit geschwellten Augen vor dem Fernseh, vor die Kameras getreten. Ja, wir haben jetzt hier krass verhandelt und wir haben nicht geschlafen und nicht gegessen. Wir haben uns aufgeopfert, um die besten Entscheidungen zu treffen. Die beste Entscheidung habt ihr so getroffen? Na danke, gute Nacht Johanna, wirklich. Also mit solchen Dingern sich auch mal zu erlauben, was Gegenteiliges zu machen von dem, was uns vorgespiegelt wird.
Ja, sehr schön. Wie man auf dich aufmerksam kann, werden kann, oh Gott, es ist, wenn man 4 Stunden Workshop hält, jetzt noch im Podcast, es tut mir leid für die, die hier noch dran sind. Ich hoffe, man versteht uns noch.
Authentizität first. Ja.
Es wird hier auch nichts rausgeschnitten, es bleibt alles drin. Du hast einen Podcast, du bist bei Instagram aktiv, du bist bei allen Social Media Plattformen eigentlich.
Genau, LinkedIn ist jetzt ganz neu, ist eine richtig coole Plattform.
Findet man, bin ich auch sehr aktiv, sind echt coole Impulse, also Jakob Drachenberg da zu finden. Facebook, wir haben uns heute auch so ein bisschen ja im Off noch unterhalten. Das ein oder andere wird ja noch kommen, Thema Lesen, was Schriftliches. Da freue ich mich dann, wenn ich es dann auch mal in den Händen habe. Das heißt, da wird noch viel von euch kommen. Das heißt, einfach Jakob Drachenberg oder die Drachenberg GmbH abchecken im Internet. Ja.
Ist Jakob Drachenberg. Das ist eher so das Konstrukt dahinter. Die Brand ist so ein bisschen Jakob Drachenberg.
Ich würde ja sogar fast sagen, die uns begleiten, also uns Detox-Rebels, wenn die noch nicht auf dich aufmerksam geworden sind, haben wir irgendwas falsch gemacht die letzten Jahre. Also wenn man sich mal unsere...
Wir hatten ja schon so geile Projekte auch.
Und genau, ich glaube, alle wissen eigentlich, dass wir da zusammenarbeiten. Das heißt, vielen Dank für deine Zeit, jetzt auch noch nach diesem Workshop. Ich würde sagen, wir lehnen uns nach hinten und gucken uns jetzt den Berliner Dom nochmal hier im Sonnenschein an.
Mach mal, danke für die coolen
Fragen. Und trinken ordentlich Alkohol. Jetzt können wir loslegen. Also, bis dahin.
Ciao, tschüss. Ciao.